ARD.
Dein Wohnort entscheidet, wie schnell Hilfe bei dir ist. Das zeigen SWR-Recherchen.
Diskussion über dauerhafte Grenzkontrollen für mehr Sicherheit. Wie wichtig sind uns offene Grenzen in Europa?
Und Deutschland im Swift-Fieber. Was macht Popstar Taylor Swift eigentlich so besonders?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Mittwoch, Bergfest. Heute ist der 17. Juli. Ich bin Nina Häuser in Köln und aus Erfurt ist Lars Sänger zugeschaltet. Wir wünschen euch einen schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir.
So, und wir starten heute mit einem Thema, das euch hoffentlich alle nie betrifft. Aber wenn, dann geht's um Minuten. Wie schnell ist im Fall der Fälle der Rettungsdienst bei uns? Unsere Kollegen vom SWR haben das deutschlandweit recherchiert und ihre Ergebnisse jetzt online gestellt.
Ich hole schon mal die zentrale Erkenntnis raus, wie gut das mit der Notfallrettung läuft. Das ist regional sehr, sehr unterschiedlich und man kann sogar sagen, in Deutschland sterben jedes Jahr tatsächlich immer noch unnötig tausende Menschen, weil es keine einheitlichen hohen Standards gibt.
Ja, und regional sehr unterschiedlich. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was das für eure Gegend bedeutet. Die SWR-Kollegen haben dafür mal eine interaktive Seite erstellt, auf der ihr das nachvollziehen könnt. swr.de/Notfallrettung heißt die. Wir packen euch den Link natürlich auch in die Folgenbeschreibung.
Ja, Nina, jetzt wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mit Zahlen überlassen, aber es gibt auch eine konkrete Zahl, die das ganz gut illustriert. Von 10 Menschen, die nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses reanimiert werden müssen, sterben in Deutschland tatsächlich fast 9. Viele davon müssten aber nicht sterben, wenn die Notfallhilfe besser, also vor allem schneller funktionieren würde.
Und schneller, das bedeutet im Falle einer Reanimation innerhalb von 8 Minuten. Das sagen Mediziner. Laut dem SWR schaffen das aber nur 24 von rund 300 Rettungsdienstbereichen in ganz Deutschland. In vielen Regionen dauert es deutlich länger. Und Professor Matthias Fischer, Chefarzt für Notfallmedizin in Göppingen in Baden-Württemberg, hält selbst diese 8 Minuten für zu lang.
Medizinisch ist es so, dass eigentlich diese Frist bei 5 Minuten sein sollte. Aber das ist extrem problematisch, weil wir nicht das Geld und die Mittel haben und das Personal haben, das zu erfüllen. Aber nichtsdestotrotz empfehlen wir, einen bundesweiten Standard zu etablieren, was diese Hilfsfrist für das ersteintreffende Fahrzeug angeht. Und die Empfehlungen liegen halt bei 80% der Patienten sollten in 8 Minuten vom ersten Fahrzeug erreicht werden. Mindestens.
Es fehlt also wie so oft an Geld und an Personal, aber das sind noch nicht die einzigen Gründe. Dazu kommt wohl auch noch, dass es anscheinend keine bundesweit einheitlichen Standards gibt, was an der Notfallhotline im Falle eines Notrufs abgefragt wird. Da macht jeder Rettungsdienst so ein bisschen sein eigenes Ding und auch das kostet eben manchmal wertvolle Zeit.
Also wenn ich dich richtig verstehe, Nina, du meinst damit, dass beim Notruf nicht schnell genug eingegrenzt wird, ob der Patient eventuell einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, oder?
Ja genau, die Experten sagen, strukturierte oder standardisierte Notrufabfragen in Leitstellen helfen enorm dabei, einen Herz-Kreislauf-Stillstand bei einem Notruf möglichst schnell zu erkennen. Und das wiederum ist super wichtig, um sofort lebensrettende Maßnahmen einleiten zu können.
Ja, genau, denn das Gehirn wird ja in der Regel schon nach ganz wenigen Minuten ohne Wiederbelebung bleibend geschädigt. Nicht schnell genug zu helfen, kann also ruckzuck sehr schwerwiegende Folgen für den Betroffenen haben. Aber das könnte, so die Experten, eben dadurch verhindert werden, dass die Leitstelle wichtige Sofortmaßnahmen noch am Telefon einleitet. Professor Michael Müller ist Chefarzt für Notfallmedizin in Freiburg und er hält das für super wichtig.
Ob deine Rippe bricht, ob man irgendwas falsch macht, die Alternative ist, es kommt keiner und macht nichts. Macht niemand was. Es in 50% der Fälle drückt niemand, bevor der Rettungsdienst kommt. Und deswegen sterben die Menschen. Da können wir auf der Intensivstation hier machen, was wir wollen. Wir haben tolle Strategien für Postreanimationstherapie. Es kommt einfach zu spät. Wir müssen die Rettungskette in den ersten Minuten nach vorne verlegen.
Also alles ist besser als nichts zu tun. Das ist die wichtigste Botschaft für uns alle und überhaupt ein Thema, bei dem es sich wirklich lohnt, sich weiter zu informieren. Guckt doch mal in die Folgenbeschreibung rein. Da gibt's wie gesagt den Link, unter dem ihr nachschauen könnt, wie gut das mit der Notfallrettung in eurer Gegend funktioniert. Und außerdem packen wir euch da auch noch einen Link zur ARD-Mediathek rein, zur ARD-Story Notfallrettung. Lars, du warst doch gerade vor kurzem in Österreich im Urlaub. Wie war denn das da? Hast du bei deiner Rückkehr nach Deutschland an der Grenze im Stau gestanden?
Ja, du fragst bestimmt wegen der Grenzkontrollen während der Fußball-EM, stimmt's?
Jawohl.
Nee, also Polizisten standen zwar da, aber ich bin wirklich einfach durchgefahren dann.
Okay, dann warst du also nicht einer von fast 830.000 Menschen, die während der Fußball-EM sehr wohl an den deutschen Grenzen kontrolliert wurden. Über 22.000 Bundespolizisten waren dafür im Einsatz. Das war der personalintensivste Polizeieinsatz in der Geschichte der Bundespolizei.
Ja, und jetzt danach sehen die Fakten so aus. Während der EM sind 8.300 unerlaubte Einreisen registriert worden. Dazu konnten 1.100 Haftbefehle vollstreckt und über 100 Fußball-Hooligans an der Einreise gehindert werden.
Ja, und nicht nur gewaltbereite Fußball-Hooligans wurden so an der Einreise gehindert. Auch hunderte Kleinkriminelle, die per Haftbefehl gesucht wurden, sind ins Netz gegangen. Schleuser wurden gefasst, Geflüchtete, die schon mal abgeschoben wurden. Kurzum, das Bundesinnenministerium zieht eine positive Bilanz und spricht von einer wirksamen Maßnahme.
Ja, wirksame Maßnahme, gutes Stichwort. Nina, wirksam auch, weil es in diesem Zusammenhang bzw. in diesem Zeitraum auch weniger Straftaten bei uns hier in Deutschland gab. Und deshalb haben Pendler, die im Grenzgebiet wohnen, die Nachteile der Kontrollen, das sind ja zum Beispiel Staus oder auch längere Wartezeiten, gern in Kauf genommen, zumindest dieser Mann hier aus der Eifel.
Ich kann mir vorstellen, dass viele durch diese EM auch die Chance nutzen, über die Grenze zu kommen, weil so ein Massenhang dran da ist und dass da ein paar sich gerne durchmogeln. Deswegen sind die Kontrollen ganz gut.
Ja, aber obwohl die Bilanz so positiv ist, hat die Bundesregierung entschieden, die flächendeckenden Kontrollen werden Ende der Woche gestoppt. Und das hat eine politische Diskussion darüber ausgelöst. Union und FDP fordern nämlich, die Grenzkontrollen müssen bleiben.
Ja, aber das Bundesinnenministerium, das bleibt bislang zumindest hart. Einzige Ausnahme soll sein, während der Olympischen Spiele in Paris wird weiter an der deutsch-französischen Grenze kontrolliert und kleinere Kontrollen sind bis Jahresende auch an den Übergängen zu Polen, Tschechien und in die Schweiz geplant.
Und trotzdem bleibt ja die Frage, wenn diese Kontrollen so erfolgreich waren, warum werden die dann nicht einfach zum Dauerzustand und fortgesetzt? Sowohl dafür als auch dagegen gibt es viele Argumente, die wir uns mal ein bisschen genauer anschauen wollen.
Ja, gucken wir zunächst mal auf die Kritiker, auf die Gegner der Kontrollen. Die sagen natürlich, die Schlagbäume sind schlecht für die Wirtschaft und eine hohe Belastung für die Menschen in der Grenzregion. Übrigens widersprechen sie auch dem sogenannten Schengen-Abkommen. Das ist eine internationale Abmachung von 1985, die die Abschaffung von Grenzkontrollen eben festschreibt. Das heißt, schon allein deshalb müssen die Menschen in diesen Regionen ohne Grenzkontrollen sich frei bewegen können.
Ja, und das ist ja auch nicht nur auf Urlaubsreisen angenehm, sondern vor allem für Pendler in Grenzgebieten enorm wichtig. Oder Unternehmen, die in Grenzregionen darauf angewiesen sind, dass der Warenverkehr schnell und ohne Probleme fließt. Dazu kommt noch ein weiteres Problem. Kontrollen in einem Umfang wie während der EM sind personell gar nicht zu stemmen. Das sagt zum Beispiel die Bundespolizei.
Ja, gucken wir auch mal auf die Befürworter dieser Grenzkontrollen. Die argumentieren natürlich vor allem damit, dass dauerhafte Grenzkontrollen ja nun mal mehr Sicherheit für uns alle bringen. Weniger Kriminalität, weniger illegale Migration und so weiter. Wir können zum Beispiel auch mal nach Brandenburg blicken. Da ist ja eine Grenze nach Polen ziemlich nah. Und hier gibt es schon seit einiger Zeit Grenzkontrollen. Und der Innenminister in Brandenburg, der sagt, dadurch sinkt die Zahl der illegalen Einreisen. Also ungehinderte Migration, wo an keiner Stelle überprüft wird, wer überhaupt ins Land kommt, das kann sich Deutschland nach Auffassung der Befürworter einfach nicht mehr leisten.
Gemeint ist damit unter anderem, dass viele Kommunen wegen der hohen Migrationszahlen überlastet sind. Grenzkontrollen würden da helfen, für Entlastung zu sorgen. Ja, und was den immensen Personalaufwand angeht, da argumentieren die Befürworter, dann muss die Ministerin eben dafür sorgen, dass mehr Personal da ist. Also die Bundespolizei besser ausstatten.
Unsere Kurznachrichten.
Die Bundesregierung will heute den Haushalt für das kommende Jahr beschließen. Im Entwurf stehen Ausgaben in Höhe von gut 480 Milliarden Euro, etwas weniger als in diesem Jahr. Die drei Ampelparteien haben wochenlang versucht, eine Finanzierungslücke von rund 30 Milliarden Euro zu schließen. Noch immer ist nicht ganz klar, ob das geschafft wird, denn einige Maßnahmen werden noch geprüft.
Deutschland will sich am Wiederaufbau des zerstörten Kinderkrankenhauses in Kiew beteiligen. Das Entwicklungsministerium will dafür 10 Millionen Euro geben, schreibt die Rheinische Post. Das Kinderkrankenhaus ist vergangene Woche bei massiven Raketenangriffen Russlands getroffen worden. Russland hat die Verantwortung jedoch von sich gewiesen.
US-Präsident Biden hat nach dem Attentat auf Ex-Präsident Trump ein Verbot halbautomatischer Gewehre gefordert. Bei einer Veranstaltung einer Bürgerrechtsorganisation hat er um Unterstützung dafür geworben. Für das Attentat auf Trump wurde ein halbautomatisches Gewehr verwendet. In den USA scheitern immer wieder Versuche, die Waffengesetze zu verschärfen, am Widerstand der Republikaner und an der mächtigen Waffenlobby. Nina, ich will ganz ehrlich sein, ich kann ihn nicht verstehen, diesen Mega-Hype um Taylor Swift. Ne? Ist ja wirklich ganz egal, wo man hinkommt, es gibt ja teilweise kein anderes Thema mehr. Ich habe erwachsene Männer aus meiner Fußballmannschaft ausrasten sehen, als sie erfahren haben, dass ihre Frau für die ganze Familie Tickets gekriegt hat. Wow. Erklär mir das bitte.
Also ich ganz persönlich kann es dir jetzt nicht erklären aus meiner Perspektive, aber ich glaube, man kann schon sagen, sie ist einfach auf ganz vielen Ebenen ein Phänomen, ein Allround-Talent. Sie schreibt ihre Songs selber, sie macht die Musik selber und sie spielt auf der Bühne auch noch selber Instrumente. Ausnahmslos. Alle Alben von ihr hatten musikalisch eine Mega-Qualität. Das ist einfach extrem massentauglich.
Bist du eigentlich ein Swiftie? Würdest du sagen, du bist ein Swiftie?
Nein, bin ich nicht. Obwohl ich auch gerade ein paar Sommerarmbänder am Handgelenk habe.
Okay, ich erspare dir jetzt das Singen irgendwelcher Taylor Swift-Texte. Das erleben wir ja heute Abend dann auch live, denn dann erreicht der Taylor Swift-Hype in Deutschland vermutlich den nächsten Höhepunkt. Auftakt zur Deutschland-Tournee. Insgesamt kommt sie ja für 7 Konzerte, 2 in Hamburg, 2 in München. Und heute Abend geht's los mit den ersten, beziehungsweise mit dem ersten von 3 Konzerten in Gelsenkirchen.
Jawohl, und aus Gelsenkirchen wird Swift-Kirchen. Rund 200.000 Fans haben Tickets für die 3 Konzerte bekommen. Und die sind teilweise schon seit Tagen in der Stadt und die wiederum versucht, den Hype natürlich zu nutzen. Eigentlich ganz witzig, die Stadt hat tatsächlich 30 Swift-Kirchen-Ortsschilder anbringen lassen.
Ja, genau, Gelsenkirchen. Entschuldigung, Swift-Kirchen ist offenbar wirklich bemüht, das Maximum rauszuholen. Das kann man nicht anders sagen. Nicht nur für sich und die, die Tickets haben, sondern auch für alle anderen.
Absolut. Zwischen Gelsenkirchen und Bochum pendelt schon seit Tagen eine Straßenbahn im Taylor-Swift-Design. Und im Stadtzentrum, da gibt's die sogenannte Taylor-Town. Da gibt's zum Beispiel Swift-Karaoke und man kann sich sogar Swift-Tattoos stechen lassen. Die Fans, die schon da sind, finden das auf jeden Fall richtig, richtig gut.
Ja, also es ist richtig süß. Also die Stadt hat sich richtig viel Mühe gegeben. Das finde ich richtig toll. Also es sieht alles richtig hübsch aus. Also man trifft hier überall Leute und dann tauscht man sich so aus. Wann gehst du dahin oder so? Manche stehen auch vorm Stadion. Ich bin auf ihrem Konzert sogar. Da habe ich richtig Glück gehabt.
Also wir haben uns sehr gefreut. Wir sind vom Hauptbahnhof angekommen und haben da gleich direkt Fotos gemacht, weil da sind ja auch schon die ersten Sachen. Ich finde, das haben die richtig gut gemacht. Es hängt gefühlt überall was. Wir sind auch über diese Brücke gefahren, wo die Banner hängen. Da haben wir auch Fotos gemacht und so.
Ja, hört sich wirklich nach einer Menge Spaß an, Nina, aber ja. Ich sag mal, es hat auch noch eine andere Seite, eine andere Dimension, nämlich das Ganze ist eine sprudelnde Einnahmequelle für die Stadt Gelsenkirchen natürlich und es wird vermutlich auch für Hamburg und München eine ganze Menge hängen bleiben. Gelsenkirchen beispielsweise erwartet bis zu 9 Millionen Euro an Umsatz durch die Konzerte und da bleiben dann natürlich ordentlich Steuern auch im Haushaltssäckel hängen.
Aber machen wir uns nichts vor, größte Gewinnerin ist am Ende natürlich Taylor Swift selber. Für ihre Tour soll die Amerikanerin insgesamt mehr als 4 Millionen Tickets verkauft haben und angeblich wandern 85% der Einnahmen direkt auf ihr Konto und dazu noch hunderte Millionen Dollar durch den Verkauf von Fanartikeln. Mit diesen Zahlen ist Taylor Swift tatsächlich auch ein Wirtschaftsfaktor.
Ja, und zwar ein Wirtschaftsfaktor nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Es gibt Experten, die haben berechnet, durch die hohen Preise für Taylor Swift Konzertkarten ist in einigen Ländern angeblich sogar die Inflationsrate gestiegen.
Man kann also sagen, Taylor Swift ist nicht nur gut in dem, was sie macht, sie ist durch ihren Erfolg auch einflussreich. Allein bei Instagram folgen der 34-Jährigen 283 Millionen Menschen. Also wenn die was von sich gibt, dann hat sie mehr Reichweite als mancher Politiker, glaube ich.
Ja, ohne Übertreibung. Die Frau könnte vermutlich sogar die Wahl in den USA beeinflussen. Swift macht ja auch kein Geheimnis draus, dass sie Donald Trump ablehnt und die Demokraten unterstützt. Ich erinnere mich noch, im Wahlkampf 2020 hat sie gegen Trump getwittert, wir werden dich abwählen. Und so ist es ja dann streng genommen auch gekommen. Insofern kann sie auch dieses Jahr wieder zur Gefahr für Trump werden. Und auch wenn das nicht laut sagt, also ich kann mir schon vorstellen, dass Joe Biden zumindest darauf hofft, dass sich Swift wieder einmischt.
Taylor Swift kontrolliert die Welt und für die nächsten 3 Tage Gelsenkirchen. Mehr Infos zum Phänomen Taylor Swift haben wir für euch in die Folgenbeschreibung gepackt. Unter anderem den Link zum Podcast Die Taylor Swift Story von ARD Kultur.
Ja, ob nun Swiftie oder nicht, das war es jedenfalls erstmal von uns für heute. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr mögt, dann schreibt uns gerne eine Mail, eine Nachricht oder was auch immer oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht.
Wir sind Lars Sänger und Nina Häuser und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Tschüss!
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.